Ich würde gerne vor der Predigt noch beten. Jesus, du, ja, großer und dreieiniger Gott, ist so ein Wunder, was wir in dieser Welt haben, dass wir diese Welt überhaupt haben und dass du geschaffen hast, dass du uns geschaffen hast, dass du uns wolltest und du, ja, auch Rettung geschenkt hast, weil wir uns von dir losgesagt haben. Danke, dass deine Liebe anhält, deine Gnade und dass du selbst alles dafür gibst, um uns bei dir zu haben, um uns zu segnen, um uns Gutes zu tun. Danke für dieses Weihnachtsfest, dass wir es jedes Jahr von Neuem feiern dürfen und ja, uns neu begeistern lassen dürfen für dich, weil du an unserer Liebe und an unserer Begeisterung wert bist. Und so bitte ich dich, dass du uns weiter groß vor Augen stehst, wie du es schon tust in den Liedern, und in den, ja, Worten, die wir über dich hören und auch, dass du es jetzt in dieser Predigt uns groß vor Augen stehst, dass du unsere Herzen berührst, dass du es bist, der redet, der in besonderer Weise gegenwärtig ist, der mit uns mitgeht auch in den Alltag. Danke, dass du da bist. Du bist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Amen. Ich wünsche euch allen ein frohes und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und ich hoffe, dass ihr gestern einen schönen heiligen Abend hattet. Hattet ihr den? Ja, ich sehe freche und nickende Gesichter, das ist schön. Und wann ist für euch eigentlich Weihnachten? Also ist Weihnachten für euch eher heute oder eher gestern oder morgen? Immer? Also eine Tendenz habt ihr nicht. Eher gestern? Eher gestern. Ist eigentlich schon erstaunlich, dass wir 3 Tage Weihnachten feiern. Also warum 3 Tage Weihnachten? So, das Eigentliche ist doch gestern passiert, oder? Die Geburt Jesu. Er ist geboren, um uns zu helfen und uns zu retten. Das haben wir gefeiert. Und jetzt ist irgendwie noch so das Fest nach der Geburt. Offensichtlich ist es ein so einschneidendes Ereignis. Letztlich braucht man dafür 3 Feiertage und müssen wir auch 2-mal Gottesdienst feiern. Es gibt ein Fest der Geburt und dann gibt es noch das Fest nach der Geburt. Weil es geht weiter. Danach kommt noch was. Es geht jetzt nicht nur darum, dass Jesus zu unserem Heil geboren wurde. Und so soll es heute Morgen darum gehen, das Fest nach der Geburt. Oder was sollen wir denn jetzt damit machen, dass Jesus für uns geboren wurde? Und zwar sollen wir dann ein Leben führen zur Ehre Gottes. Dazu ist sehr hilfreich, wenn wir schauen, was Paulus einst seinem Schüler Titus geschrieben hat. Er schreibt einen Brief an seinen Schüler Titus, und da sagt er, nach dem Fest, dass Jesus gekommen ist, müssen wir jetzt gute Werke tun. Dann verherrlichen wir Gott. Und deshalb ist unser erster Punkt, wir müssen gute Werke tun. Also wir müssen gute Werke tun. Und dann heißt es, da im Titusbrief in Kapitel 3, Vers 8, da schreibt Paulus, das Wort ist gewiss und ich will, Titus, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also Paulus sagt dem Titus, besteh da wirklich fest drauf. Wir sollen und müssen gute Werke tun. Wir sollen uns darum bemühen, schreibt er, weil das ist gut und das bringt uns weiter. Es bringt uns weiter vor Gott, dass wir dadurch mehr vor ihm gelten. Weil das ist doch das Nützlichste, wie er schreibt, das ist doch das Nützliche, was es gibt, dass wir von Gott angenommen werden und vor ihm mehr gelten. Tun unsere guten Werke, das macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied für die Ewigkeit. Und ganz ähnlich hat Paulus es davor auch schon gesagt, in Kapitel 2, Vers 14 im zweiten Teil, da schreibt er, wir sind ein Eigentumsvolk, also wir gehören ihm und dann, das eifrig sei in guten Werken. Und auch das, schreibt Paulus, schärft das nochmal ein. Oder er schärft das Titus nochmal ein, Vers 19. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Also Titus soll den Gläubigen vor allem das einschärfen, dass sie gute Werke tun sollen. Darauf soll er die Betonung legen. Sie sollen sich hingeben, dienen und schauen, dass sie möglichst viel und möglichst Gutes für Gott tun. Eben weil das nützlich ist, wie es in Kapitel 3, Vers 8 hieß. Nützlich für ihre Stellung bei Gott und nützlich für die Ewigkeit. Und ich hoffe, dass jetzt ein paar von euch zumindest ein bisschen unruhig geworden sind. Seid ihr ein bisschen unruhig geworden? Ja? Okay. Ich hoffe, dass ihr unruhig geworden seid und denkt, was erzählt der uns denn da? Das ist doch gesetzlich durch und durch. Gute Werke machen uns vor Gott doch nicht angenehm und entscheiden doch nicht über unsere Ewigkeit. Naja, aber hier steht es doch, wir sollen gute Werke tun. Das ist gut und nützlich für uns, weil es doch auch Gott so will. Paulus schreibt doch hier im Auftrag Gottes. Und Titus soll das sogar mit Nachdruck sagen. Und dann könnten wir auch noch Jakobus dazu nehmen. Jakobus schreibt in Kapitel 2, Vers 14, was nützt es meine Geschwister oder meine Brüder, er meint damit Geschwister, was nützt es meine Geschwister, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Das ist eine rhetorische Frage mit der erwarteten Antwort, nein, Glaube ohne Werke nützt nichts. Und das sagt er dann noch 6 Verse weiter, Vers 20. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Es bringt nichts. Und dann beruft er sich auf Abraham. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Also er hat nicht nur geglaubt, sondern hat dann auch was gemacht. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Also auch bei Abraham war nicht nur Glaube da, sondern er hat daraufhin auch gehandelt. Sein Glaube und seine Werke haben zusammengespielt und erst dadurch, erst wo beides da war, war es so, wie er vor Gott sein sollte. Sein Glaube und seine Werke rechtfertigten ihn vor Gott. So steht es hier. Deshalb dann auch das abschließende Fazit, Vers 24. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Nicht aus Glauben allein, sondern auch durch die Werke. Also hatte Luther doch nicht recht. Hier steht es schwarz auf weiß. In meiner Bibel, und du kannst nachschauen, es steht da auch in deiner Bibel. Und so ähnlich war es ja auch bei Titus. Und die Frage ist, wieso schreiben die sowas? Ist es etwa so, okay, mit Jesus haben wir Gnade Gottes empfangen, wir sind zum Glauben gekommen und dann vergibt er uns unsere Schuld und jetzt sind aber wir dran? Jetzt müssen wir schauen, dass wir auch gut leben und Gott zeigen, dass wir würdig sind. Also durch Glaube an die Gnade Gottes und dann durch die Werke, die wir tun, erarbeiten wir uns, dass Gott uns in der Ewigkeit bei sich sein lässt. Ist das so? Das ist die Frage. Und dann ist es ähnlich wie bei Geschenken. Ich weiß nicht, ob oder was ihr so an Geschenken bekommen habt. Und bei Geschenken ist es doch normalerweise so, man bekommt sie und dann hat man sie und dann hat man auch voll und ganz die Verantwortung dafür. Also wenn du deinem Kind ein Spielzeug schenkst, dann ist er voll und ganz dafür verantwortlich. Also du kannst ihm da nicht mehr reinreden oder es zurückfordern, es gehört ihm. Wenn es nach 2 Wochen nur noch in der Ecke rumliegt, ist seine Sache. Oder wenn es so wild damit spielt, ist es selber schuld, wenn es dann kaputt geht. Du hast jetzt nicht mehr die eigentliche Verantwortung dafür. Und klar, du kannst an das Kind erinnern und ihm auch Sachen verbieten, wenn es zu wild damit spielt. Aber grundsätzlich, wenn du ihm die Sache geschenkt hast, dann gehört sie doch erstmal ihm. Und er muss damit zusehen, dass er so damit umgeht, wie es richtig ist. Der Schenkende hat die Verantwortung dem Beschenkten abgegeben. Ist das hier auch so? Gott hat uns Gnade geschenkt. Und jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir auch verantwortungsvoll damit umgehen und möglichst produktiv mit diesem Geschenk sind. Müssen wir schauen, dass wir viele gute Werke tun und wenig schlechte Werke. Und wenn wir uns insgesamt bewährt haben, dann gilt uns die Gnade auch wirklich. Dann haben wir sie verdient und dürfen zu Gott kommen. Ist das so? Schaut mal, was Titus schreibt, bevor er das mit den guten Werken schreibt, geschrieben hat. Das war sogar noch in dem Vers, den ich vorhin nur zur Hälfte gelesen habe, in Vers 14. Der heißt, wenn man ihn ganz liest, der, Jesus Christus, hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Und er hat sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt, das eifrig sei in guten Werken. Also da wird jetzt schon mal eine ganz andere Grundlage deutlich. Da wird ganz klar die Grundlage deutlich, auf der das mit dem Gutestun aufbaut. Er hat sich selbst hingegeben. Er ist für uns gestorben, weil wir nicht immer alles richtig gemacht haben. Und er hat uns dadurch losgekauft von aller Gesetzlosigkeit. Das heißt, wir gelten nicht mehr als solche, die gesetzlos sind. Also als solche, die verglichen mit Gottes vollkommener Gerechtigkeit völlig unmoralisch sind. Wenn er uns vergibt, was wir falsch machen, dann werden wir nicht mehr bestimmt von dem, was wir eben falsch machen. Das verliert an Macht in unserem Leben. Und damit hat er uns zu seinem Eigentum gemacht. Also es ist nicht so, dass uns ein Geschenk gehört, sondern er hat sich uns geschenkt, damit wir ihm gehören. Und das Ganze, was Paulus hier sagt, das hatte in Vers 11 angefangen. Und in Kapitel 3, da war das ganz ähnlich, diese Dynamik. Und in Vers 11, da heißt es eben, wenn wir da schon den Text lesen, anfangen zu lesen, da heißt es, was eben davor steht vor diesem Vers 14, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Also wir haben einen großen Retter und großen Gott, der gekommen ist, der uns daraus rettet. Und dann in dieser Vers 11, mit dem das Ganze anfängt, die Gnade Gottes, sie ist heilbringend erschienen. Das ist Weihnachten. Jesus kam zu uns, in Jesus ist Gottes Gnade erschienen. Und deshalb ist eben auch der zweite Punkt, auf dem das Ganze aufbaut, weil Gottes Gnade erschienen ist. Gnade kann man am besten kurz erklären mit, es ist ein unverdientes Geschenk. Man bekommt etwas, das man nicht verdient hat, man bekommt es einfach geschenkt. Oder man bekommt eine Strafe nicht, obwohl man sie verdient hätte. Man bekommt eine gerechte Strafe erlassen, auch das ist Gnade. Und da sagt Paulus, Gottes Gnade ist heilbringend erschienen. Sie ist mit Jesus jetzt da. Und was bringt sie uns eben? Heil. Dass wir heil werden. Es ist eine heilbringende Gnade. Was heißt heil werden oder das Heil bekommen? Es heißt, dass wir heil werden vor Gott. Dass wir ganz werden vor Gott. Dass wir so werden, wie wir vor ihm sein sollen. Auch wenn wir das eigentlich nicht sind. Aber es ist eben ein unverdientes Geschenk. Und dieses unverdiente Geschenk kommt dadurch zustande, dass Jesus für uns getan hat, was wir nicht tun konnten, nämlich die Verantwortung für unsere Sünden tragen. Beziehungsweise wenn wir die Verantwortung für unsere Sünde getragen hätten, dann wären wir gestorben und wären tot geblieben. Aber durch das, was er für uns getan hat, bekommen wir das Heil geschenkt. Wir gelten grundsätzlich und dauerhaft als vollkommen gut genug für Gott und das für die Ewigkeit. Und deshalb dürfen wir die Ewigkeit und auch die Zeit jetzt schon mit ihm verbringen. Aus Gnade. Und dann ist das eben so viel mehr als ein Geschenk und dann liegt die Verantwortung halt bei uns. Es ist ein Geschenk, ja, aber eins, das sozusagen nicht kleiner wird, wenn wir davon was in Anspruch nehmen. Es ist ein Geschenk, aber eins, das dauerhaft da ist und eins, das nicht durch das, wie wir damit umgehen, irgendwie verändert wird, was nicht kaputt gehen kann. Und es ist ein Geschenk, in dem schon beinhaltet ist, dass es uns verändert, uns transformiert. Also nicht wir verändern das Geschenk, sondern das Geschenk bleibt gleich, aber verändert uns. Also weil hier heißt es ja, die Gnade ist heilbringend erschienen und dann Vers 12, und sie, also die Gnade selbst, unterweist uns oder sie erzieht oder transformiert uns, damit wir kurz zusammengefasst richtig leben. Also die Gnade, die wir in Jesus empfangen haben, sie macht, dass wir so leben, wie Gott es möchte. Gottes Gnade hat die Kraft, wirklich Gutes in uns hervorzubringen. Überleg mal, wie das bei dir selbst ist. Bist du motiviert, immer anderen durch und durch Gutes zu tun? Hast du da immer Lust drauf? Hast du da auch immer die Ideen dazu? Bist du bereit, Gott auch da zu gehorchen, wo es kein anderer sieht? Oder wo es dir auch Nachteile bringt? Bist du Gott auch bereit zu gehorchen, wo in dir manche Gefühle und Gelüste sind, sich diesen Gelüsten einfach hinzugeben, obwohl du weißt, dass es eigentlich nicht richtig ist? Schaffst du es, kontrolliert und ausdauernd gute Werke zu tun? Also aus mir heraus funktioniert das höchstens mal vereinzelt. Aber mit der Gnade Gottes wird es anders. Die Gnade Gottes bringt da was völlig Neues und was völlig Kraftvolles mit rein. Die Gnade Gottes motiviert und sie gibt Ideen und sie gibt Beständigkeit, sie gibt Demut, Vertrauen und Liebe, alles was nötig ist. Weil die Gnade Gottes lässt dich und mich wissen, er selbst hat alles gegeben, damit ich leben kann. Er selbst ist für Sünde gestorben, das heißt, Sünde ist schrecklich und ich soll mich davon fernhalten. Er hat selbst so vollkommen gelebt und er brachte so viel Segen. Und dann kann ich an ihm sehen, was es heißt, gut zu leben und auch sehen, wie gut das wirklich ist. Seine Gnade kann all das in uns hervorbringen. Seine Gnade lässt uns all das sehen. Seine Gnade ist es, die uns zu einem heiligen und Gott wohlgefälligen Leben anleitet. Seine Gnade bringt die guten Werke hervor. Und dann tut die Gnade, beziehungsweise tut Gott durch seine Gnade in Jesus das auch dadurch, weil wir immer wieder zu ihr und zu ihm zurückkommen können. Weil wir machen Sachen immer noch falsch. Und wenn wir dann nur auf uns gestellt wären und es wirklich unsere Verantwortung wäre, dann könnten wir da nicht wirklich befreit kämpfen. Wenn wir die Sachen immer wieder falsch machen und uns einfach nicht ändern können und wir dann ohne Gnade kämpfen, würde es entweder Verbitterung und Resignation auslösen, weil wir einfach nicht weiterkommen, oder wir würden stolz und selbstgerecht werden, wenn wir es doch mal vereinzelt schaffen. Oder wir zumindest denken, es zu schaffen. Oder wir die Messlatte eben runtersetzen, damit wir es mal schaffen. Aber auch da ist die Gnade Gottes so anders und so mächtig. Denn sie erzieht uns, und zwar heilsam, geduldig und so liebevoll. Weil wenn wir was falsch machen, können wir eben trotzdem wieder zurück zu Gott kommen. Und wir wissen, er ist uns gnädig. Er hat schon für alle Sünde bezahlt. Auch für die, die ich später auch noch tun werde. Und dann kann ich seine Gnade neu in Anspruch nehmen und dadurch merken, er meint es wirklich gut mit mir. Und wenn er es so gut mit mir meint, also er es offensichtlich grundsätzlich gut mit mir meint, dann meint er es doch auch bei seinen Geboten gut mit mir. Und dann ist seine Gnade die größte Motivation für was? Sie auszunutzen und einfach zu leben, wie ich will? Nein, seine Gnade ist auch die größte Motivation, mich ihm hinzugeben und seinen Willen zu tun. Und ich kann immer wieder zu ihm zurückkommen und mich von ihm aufrichten und stärken lassen, auch wenn ich doch wieder versage, auch wenn ich doch wieder sündige, weil er mir in Jesus vollkommen gnädig ist. weil er für alle meine Sünde ja schon bezahlt hat und sie vergeben ist und sie keine Macht mehr hat. Und das ist wirklich so gut. Und dann ist es auch genial, wie das hier bei Titus aufgebaut ist. Also weil noch bevor Paulus das in Kapitel 2 und 3, er beides jedes Mal zu der Gnade kommt, zählt er da in den Kapiteln jeweils davor ganz viele Lebensbereiche auf, wie wir uns verhalten sollen. Also geht verschiedene Lebensbereiche durch. Eheleben, Arbeitsleben, unsere Verantwortung der Politik gegenüber, überall sagt er da, macht das so und so, seid da treu, ordnet euch unter, liebt und helft einander, helft euch auch an andere zu lieben. Er zählt das alles auf, alles was wir tun sollen. Und da sind auch Sachen dabei, die uns schwerfallen. Zum Beispiel auch jeweils, was wir tun sollen in unseren unterschiedlichen Rollen als Männer und Frauen oder als Ältere und Jüngere. Da kommt ein Gebot nach dem anderen. Autoritatives Wort Gottes, wie wir sein sollen und was wir machen sollen. Und dann kommt er aber beides mal dazu, dass er sagt, tut all das, denn Gott hat euch so reich beschenkt. Tut diese Dinge, weil die Gnade Gottes heilbringend erschienen ist und sie unterweist uns dazu, richtig zu leben. Die Gnade Gottes ist es, die uns dazu bringt. Und das in allen Lebensbereichen. So formuliert ihr es mit diesem Denn, die Gnade Gottes ist erschienen. Es ist ein Begründungssatz mit diesem Denn. Sie, die Gnade soll und kann im ganzen Leben wirken und es prägen. Nicht die Gebote, nicht das, was, wozu er uns auffordert, wirkt die eigentliche Veränderung, sondern die Gnade Gottes, dass er heilbringend zu uns gekommen ist. Er macht die Arbeit, er wirkt das in uns. Ihr könnt das zu Hause gerne nochmal durchlesen, diesen zwei Kapiteln, Titus 2 und 3. Fängt mit diesen Geboten an, zu ganz konkreten Lebensbereichen, wie wir sein sollen, was wir machen sollen. Dann kommt er beides mal aber zu dem, was Gott uns einfach geschenkt hat, weil das die Kraft gibt. Und weil das die Orientierung ist, dass auch wir das machen können. Und dann ist es tatsächlich so, wenn du im Glauben wachsen willst, in bestimmten Lebensbereichen, dann wachse in der Gnade. Wachse darin zu verstehen, wie Jesus in diesem Lebensbereich gelebt hat. Und lerne zu sehen, wie du in Jesus das haben kannst, wonach du dich sehnst oder wie du sein sollst. Zum Beispiel, wenn du immer wieder mit Zorn, Bitterkeit oder Selbstmitleid zu kämpfen hast. Schau, was Jesu Gnade dir brachte. Er hatte allen Grund dazu, wütend zu sein oder mitleidig mit sich selbst zu sein. Er wurde verraten. Man hat ihm nicht gedankt. Keiner hat sich für ihn eingesetzt. Und man hat ihn schließlich brutal hingerichtet. Aber er hatte keinen persönlichen Zorn und keine persönliche Bitterkeit gegen die, die das mit ihm gemacht haben. Und er hat auch sein eigenes Ergehen nicht bedauert. Er hat es mit seinem Vater durchgerungen, ja, auch heftig und ordentlich durchgerungen. Aber er war darin nicht gefangen, dass es ihm schlecht ging. Er hat sich dabei nicht um sich selbst gedreht. Und er hat all das für die getan, die so mit ihm umgegangen sind. Auch wir, auch für uns hat er das getan. Und er hat das getan, damit der Zorn Gottes uns nicht trifft. Er hat das getan, damit wir etwas Besseres erleben als das, was wir verdient haben. Und es ist sogar so, alles, was wir in dieser Welt erleben, ist letztlich sogar besser als das, was wir verdient hätten. Und dann wird er uns sogar noch ewige Freude schenken durch das, was er für uns getan hat. Also um uns selbst drehen, weil es uns schlecht geht. Gott in seiner Gnade, wenn wir sehen, was er uns da gebracht hat und wie er damit umgegangen ist, das, wenn wir das sehen, das kann uns da rausholen, wenn wir uns um. Er hat alles dafür getan, dass es uns gut gehen kann. Und er hat alles dafür getan, dass er uns aus dem Schlechten und auch aus der Bitterkeit, dem Zorn und dem Selbstmitleid rausholen kann. Er hat diese Sünde überwunden. Er hat selbst nicht so gelebt und hat die Sünde, die wir so getan haben, er hat sie besiegt und am Kreuz ist er dafür gestorben. Und er kann sie damit auch in deinem Leben überwinden. Und so ist das bei allen Dingen in unserem Leben. Seine Gnade ist heilbringend erschienen. Sie ist erschienen, damit Gott in allen Bereichen unseres Lebens heilsam hineinwirken kann. In allen Lebensbereichen. Da ist nichts ausgeklammert. Und seine Gnade ist erschienen, damit wir das, was er da anfängt zu tun, wir einmal in der Ewigkeit in vollkommener Weise erleben dürfen. Und es ist aber eben umso schöner und heilsamer, wenn wir die Gnade schon jetzt an uns wirken lassen. Es ist auch anstrengend, ja, aber nachher bringt es uns umso mehr von dieser herrlichen, friedvollen Frucht der Gerechtigkeit und Heiligkeit. Auch in diesem Leben schon. Und dann ist eben das, was wir hier insgesamt sehen und tun sollen und wie wir Gott verherrlichen, das ist Dienen, Gehorchen und Leben aus Gnade, nicht aus Leistungsdenken. Und das kommt auch sehr gut in Epheser 2 nochmal so vor, wo diese Dynamik, die hier bei Titus beschrieben ist, auch nochmal kurz und prägnant formuliert ist. Und da möchte ich zusammenfassend nochmal drauf schauen. Da heißt es nämlich in Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind aus Gnade errettet. Es ist ein unverdientes Geschenk. Man kann es sich nur schenken lassen. Das heißt es, Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, es sich schenken lassen. Und selbst das ist eine Gabe Gottes, die wir aber aktiv an uns zulassen müssen und können. Wir nach ihm fragen müssen. Aber die eigentliche Gnade und das daran glauben, das ist nicht unsere Leistung. Das haben wir nicht aus uns selbst hervorgebracht. Das ist nicht, dass wir das getan haben oder dass wir unser Tun das irgendwie gebracht hat. Dass er uns gnädig ist und dass wir daran glauben, das liegt in gewisser Weise außerhalb von uns selbst. Jesus, er hat das, all das, bringt all das. Wir haben nichts dazu beigetragen, dass er kam und dass er so gelebt hat, wie er gelebt hat. Und damit schenkt Gott es uns auch, dass wir für ihn leben. Auch das ist ein Geschenk. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus und zwar zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und dann sind wir wieder bei den guten Werken, die aus dieser Gnade kommen. Und selbst die, das sagt die Bibel jetzt, auch die guten Werke, die wir tun, hat Gott vorbereitet. Er hat sie vorbereitet, dass wir sie aber auch tun, ja, dass wir darin wandeln. Aber vorbereitet sind sie von ihm. Und dann geht es also nicht darum, dass du dir selbst alles ausdenkst, was du machen sollst. Und es geht nicht darum, dass du groß was reißt für Gott. Es geht darum, dass du ihn nach den Werken fragst, die er selbst schon vorbereitet hat. Und dann ist es tatsächlich immer so. Gott braucht deinen Dienst nicht. Auch dein Dienst ist Teil der Gnade, die er geschenkt hat. Er will dich gebrauchen. Ja, er liebt es, dich zu gebrauchen und dich in seine Pläne einzubinden. Aber es ist Gnade, dass er dich und mich daran teilhaben lässt. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk, wenn wir für ihn gute Werke tun dürfen. Er hat sie vorbereitet. Es ist ein Geschenk, sie zu tun. Und dann ist es genauso auch ein Geschenk, manche Werke nicht zu tun, weil wir das nicht müssen. Weil Gott unseren Dienst eben nicht braucht. Weil es auch Werke gibt, die er nicht vorbereitet hat, die einfach wir tun wollen. Aber er hat zum Beispiel auch andere dazu berufen, manche Werke dann zu übernehmen, die wir nicht tun sollen. Er hat es geschenkt, dass wir manches nicht machen müssen. Und hat es geschenkt, dass wir zum Beispiel auch ausruhen dürfen. Dass wir ausruhen dürfen und das auch für ihn. Und dann fragst du dich vielleicht, wie ausruhen für Gott? Was soll das denn sein? Ja, Gott selbst hat geruht und er gebietet auch zu ruhen. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Wir ehren ihn, wenn wir uns auch ausruhen, weil wir damit zeigen, es kommt nicht auf uns an. Gott ist allgegenwärtig, aber wir sind es nicht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Gedanken. So, das Wochenende, das habe ich mir jetzt aber verdient. Oder den Feierabend oder den Urlaub, den habe ich mir jetzt verdient. Und es macht oft gefühlstechnisch schon einen Unterschied. Wenn man eine anstrengende Zeit hatte, ist die freie Zeit umso erfüllender. Aber wir müssen uns Ruhe nicht erst verdienen. Auch sie ist ein Geschenk. Arbeiten und dienen können ist grundsätzlich ein Geschenk und ausruhen können genauso. Wenn wir uns Erholung erst verdienen müssten, dann wird unser Selbstbewusstsein immer leiden, wenn wir mal nicht so produktiv sind. Vielleicht auch, weil es gesundheitlich gerade nicht geht. Aber auch Ruhe und Erholung sind ein Geschenk. Und wie wir zur Ruhe und Erholung stehen, entscheidet sich daran, wie sehr wir wirklich davon geprägt sind, dass Gott uns in Jesus vollkommen gnädig ist. Und dann müssen wir uns auch Weihnachten und die Weihnachtszeit nicht verdienen. Auch sie ist ein Geschenk. Auch dass wir da frei haben und das feiern. Auch warum? Bestimmte Feiertage oder Feste sind keine Gesetze, sondern es sind Markierungen der Gnade. Schon im alten Israel hatte Gott bestimmte Feste befohlen. Auch, dass sie da ausruhen, dass sie sich zusammen auf Gott ausrichten und auch einfach als Familien feiern. Das alles hat Gott gegeben als Geschenk, um daran zu erinnern, dass Gott so unfassbar gnädig ist, weil er das Heil erwirkt und wir es uns nicht erarbeiten müssen. Und wenn man frei hat und wenn man nicht arbeitet, kann man da viel besser dran denken. Doch unsere Feste, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, es sind Markierungen der Gnade. Fühlt es sich für dich so an, als hättest du dir die freie Zeit jetzt an Weihnachten erst verdienen müssen? Oder dass alles so besinnlich ist, musstest du dir das erst verdienen? Denke nicht, dass du es dir verdienen musst. Es ist Gnade. Gott schenkt Zeiten der Erholung und Ruhe. Er tut es selbst und gebietet auch uns, es zu tun. Deshalb ehre ihn, indem du nicht alle Werke tust, die getan werden könnten, sondern ehre ihn, indem du die Werke tust, die er für dich vorbereitet hat. Und dazu gehört auch das Werk des Ausruhens und das Werk des Sichfreuens und das Werk der Familienzeit. Tue die Werke der Gnade, die Werke des sich beschenken Lassens und die Werke des Beschenkens. Und wisst ihr, ich habe in der Vorbereitung dann noch überlegt, soll ich nochmal zurück zu Jakobus gehen und da irgendwie nochmal drauf eingehen, wie genau Jakobus jetzt zu verstehen ist. Also irgendwie diesen scheinbaren Widerspruch erklären mit, okay, aber was tragen unsere Werke jetzt bei zur Rechtfertigung? So sagt er das ja. Also ich habe überlegt, darauf noch einzugehen und da noch weiter dran zu arbeiten. Und dann dachte ich, tue ich damit, was ich selbst gerade predige, wenn ich das mache? Kann ich es vielleicht auch erstmal einfach so stehen lassen und für einen anderen Zeitpunkt aufheben? Ist das vielleicht auch von mir ein Werk, das ich tun könnte, aber nicht eins, das Gott für mich vorbereitet hat? Das jetzt auch noch dann irgendwie für die Predigt irgendwie auszuformulieren und uns allen da auch noch weiter Stoff mitzugeben, dass wir dann weiter daran arbeiten können? Oder sollte ich vielleicht auch das ruhen lassen? Stattdessen vielleicht einfach beten und ihm eine Runde danken und den loben für seine große Gnade, einfach bei ihm ein bisschen ausruhen. Oder auch, also immer noch in der Vorbereitung, wo ich das überlegt habe, eine Pause einlegen und eine Runde mit meinen Jungs spielen und eben nicht immer noch weiterarbeiten, als hinge da alles dran. Das habe ich überlegt und dann entschieden. Nee, ich möchte schon noch kurz was zu Jakobus sagen. War nur ein Spaß. Das habe ich so nicht entschieden. Ich habe dann tatsächlich mich aufs Sofa gelegt, eine Runde gebetet und dann noch eine schöne Runde mit meinen Jungs gespielt. Und es war richtig schön, weil es ist Gnade, dass wir arbeiten dürfen, aber es ist auch Gnade, dass wir ausruhen dürfen und ihn damit ehren dürfen und zeigen dürfen, er wirkt die Sachen. Es hängt gar nicht alles an uns. Er wirkt das Heil, er wirkt die Heiligung, er wirkt das Wachstum. So war es und so ist es an Weihnachten, wo wir an seine Geburt denken. Und so ist es auch nach dem Fest der Geburt. Seine Gnade ist heilbringend erschienen. Und seine Gnade ist es, die uns unterweist und verändert. Und dieses Fest feiern wir immer noch. Wir feiern das Fest nach seiner Geburt. Seine Gnade ist jetzt immer da. Sie begleitet uns. Weihnachten ist nicht nur gestern, nicht nur heute, nicht nur morgen, nicht nur an diesen drei Tagen. Weihnachten ist letztlich immer. Der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit Gott selbst ein Teil unseres Lebens sein kann. Damit wir etwas seien zum Lob seiner herrlichen Gnade. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch gesegnete Weihnachtstage, eine gesegnete Woche und möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.